Hallo und herzlich willkommen zum Medizinprodukte Freie Schnauze Podcast. Zweite Ausgabe 2025. Worum soll es gehen? Wir sprechen über Orphan Medical Devices, wir sprechen über die neue Betreiberverordnung, über E-Labeling bei Medizinprodukten und natürlich eine kleine Vorschau auf die kommende Ausgabe des Medizinprodukte-Journals. Hallo Marie, schön dich wieder zu sehen.
Hallo, lieber Volker, ich freue mich auch.
Wir haben uns ja jüngst erst gesehen, vor gut dreieinhalb Wochen beim Medizinprodukte Summit. Und lass uns ruhig vorab einfach mal eine kurze Rückschau machen. Wie fandest du es denn?
Ich fand, dass das eine sehr gelungene Veranstaltung war, sehr interessant. Wir hatten hochkarätigen Redner, die wirklich tollen Input gegeben haben. Also das fand ich richtig spannend, die Diskussion, die wir auch mit den Teilnehmern hatten.
Ja, und was war das für diejenigen unserer Zuhörer, die vielleicht nicht dabei waren? Ja, wir haben vom Medizinprodukte-Journal nicht nur diesen Podcast begleiten zu den Ausgaben, sondern haben zum ersten Mal am 20. März ein Summit gehabt, ein Medizinprodukte-Rechts-Summit, wo wir tatsächlich gute Referenten, waren wirklich gute Referenten da aus dem BMG, von der ZLG, vom BfArM und aus der Wirtschaft hatten, die die Themen, die wir so im Medizinprodukte-Journal haben, immer wieder beleuchtet haben. Insbesondere hat Herr Schulte einen sehr, sehr schönen Überblick über die Möglichkeiten und Zukunft, was sich so jetzt neu tun wird mit der neuen Kommission. So neu ist er jetzt nicht mehr, aber noch relativ neu, was die Änderungen der MDR etc. angeht. Geben.
Ja, und es besteht auch noch die Möglichkeit für die Zuhörer, die uns hören und die vielleicht nicht an diesem Event teilgenommen haben. Es besteht noch die Möglichkeit, sich anzumelden, weil die Veranstaltung wurde aufgenommen und es gibt noch die Möglichkeit, einen Monat lang dieses Recording nochmal sich anzuschauen, ne?
Ah, okay, also alle Vorträge nochmal entsprechend sich, es lohnt. Anzusehen. Es
Genau.
lohnt sich auf jeden Fall. Es war eine gute Veranstaltung. Wir planen das fürs nächste Jahr, ne?
Ja klar,
Auf
auf jeden
jeden
Fall.
Fall nächstes Jahr noch mehr. Mal, vielleicht schon mal ein Save the Date für den 19. März 2026, das zweite Medizinprodukte-Journal Summit, dann wieder live gesendet aus Stuttgart, aus dem Verlagshaus, was auch sehr nett gewesen ist, fand ich. Gut, lass uns aber starten. Wie immer, wir starten mit Neues im Schnelldurchlauf.
Sehr gerne. Erstmal eine erste Information zu einer überarbeiteten MDCG-Leitlinie bezüglich den Anforderungen an benannte Stellen. Diesmal ist es die Überarbeitung eines Fragen- und Antwortdokuments, der erstmalig im Juni 2019 veröffentlicht worden ist und seitdem schon zum fünften Mal aktualisiert wurde. Was ich an dieser fünften Änderung interessant fand, ist, dass diesmal natürlich wurden bestehende Fragen präzisiert und auch aktualisiert, aber was ich diesmal wichtig fand, ist, dass eine neue Frage eingefügt worden ist zum Thema Leveraging Evidence. Also auf Deutsch vielleicht würde man sagen, die Nutzung von Beweisen, wenn ich mich nicht täusche. Und wenn man sich die Antwort auf wie bitte?
Nutzung von Beweisen, also du sprichst jetzt insbesondere bei der Bewertung durch Notified Bodies, also durch benannte Stellen.
Genau, weil das sind tatsächlich immer Teile der technischen Dokumentation, die vielleicht nicht neu sind. Ne? Und die benannte Stelle muss das vielleicht nicht jedes Mal bewerten, wenn die Teile bereits letztes Mal überprüft worden sind. Und jetzt ist es klar, das sieht, weil das ist auch immer dieses Problem, muss die benannte Stelle das alles nochmal überprüfen oder kann sie Teile aus einer vorherigen Überprüfung benutzen, sich darauf beziehen. Und das steht jetzt in dieses überarbeitete Fragen- und Antwortdokument, dass die na natürlich die benannte Stelle sich auch auf frühere Bewertungen beziehen kann und nur der Hersteller einfach mitteilen soll, welche Teilen in der technischen Dokumentation neu sind oder welche bereits in der alten bestanden, und die benannte Stelle muss klar identifizieren, welche Teile der technischen Dokumentation wurden durch eine frühere Nutzung von Bewertung dann überprüft worden.
Das ist natürlich ein ganz wichtiger, wir sind zwar im neuesten Schnelldurchlauf, aber da muss man doch einhaken. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, denn durch dieses Sampling, was ja sogar bei Klasse 2a-Produkten vorgesehen ist durch die benannte Stelle, und je nach Größe des Portfolios ist das ja bei Herstellern wirklich so, dass im Laufe der fünfjährigen Zertifikatszeit nahezu jede TD geprüft wird. Und wenn ich ein relativ einheitliches Portfolio habe, habe ich eigentlich eine Grund-TD, also eine grundtechnische Dokumentation, so eine Stammdokumentation, die immer wieder gleich ist, wo viele Dokumente gleich sind. Und da fragt man sich tatsächlich, macht das überhaupt Sinn, dass die benannte Stelle das jedes Mal neu prüft und das auch gegen Kosten neu prüft, muss man ja ehrlicherweise sagen. Also das finde ich eine ganz gute Ergänzung, hoffentlich. Meine Hoffnung mal, wird das auch ernst genommen, denn wir haben wirklich immer wieder Probleme bei uns auf dem Tisch, die damit einhergehen, dass benannte Stellen im Sampling sich eine technische Dokumentation zum zweiten Mal, zum dritten Mal angucken, gegen Gebühren, gegen Manntage, wo man fragt, Mensch, das habt ihr doch schon alles gelesen, ne? Gut, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Wir sind ja immer noch eigentlich bei Neues im Schnelldurchlauf. Dann gehen wir direkt weiter. Was ist auch EMA? Die Europäische Agentur für Arzneimittel hat ein neues, beziehungsweise ein überarbeitetes Dokument, Frage- und Antwortdokument ebenfalls, und zwar zu diesen Produktkombinationen, nämlich Medizinprodukt-Arzneimittelkombinationen gemacht. Da gibt es ja immer die Schwierigkeit der Frage, wenn ich ein Medizinprodukt aufgrund der engen Nähe zum Arzneimittel, der einmaligen Anwendung, der Nichtwiederverwendbarkeit und der festen Verbindung quasi als Arzneimittel insgesamt in Verkehr bringen muss. Das sind Dosierbehälter, das sind entsprechende Aufsätze für Sprays oder Ähnliches. Wie wird das eigentlich eingestuft? Und da streiten sich die Medizinprodukte-Leute und die Arzneimittel-Leute immer so ein bisschen, was so die Kennzeichnung angeht. Und die EMA, natürlich ihres Zeichens arzneimittelorientiert, hat in einem Frage-Antwort-Dokument, was auch jetzt schon mehrmals überarbeitet worden ist, versucht, hier ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Aber ehrlich, Marie, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen.
Leider nur ein bisschen Licht. Aus der Praxis erfährt man immer wieder, dass viele Probleme noch gar nicht gelöst sind in diesem Bereich. Ja?
Und ja, also ein kleines Beispiel ist die UDI. Ne, muss eigentlich auf jedes Medizinprodukt, wenn es ein eigenständiges Produkt sein soll, aber die Arzneimittelbehörden sagen stets nein. Also neben unseren zugelassenen Texten auf der Kennzeichnung kommt nicht noch irgendwas anderes drauf, weil das irreführend ist. Da ist immer noch ein Widerstreit da, das ist immer noch nicht hundertprozentig geklärt. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem neuesten Schnelldurchlauf.
Ja, wir haben bereits über neue Fragen- und Antwortdokumente, der MDCG, der EMA berichtet, aber es gibt auch neue Dokumente von Team NB, dieses Zusammenschluss der benannten Stellen auf europäischer Ebene. Und ich möchte erstmal mit einer Pressemitteilung über die Bescheinigungen mit Bedingungen, da wirst du sicherlich auch etwas zu erzählen haben, Volker. Ja. Und da wollte ich nur unsere Zuhörer informieren, dass Team NB kurz vor unserem Medizinprodukte Summit am 12. März eine Pressemitteilung veröffentlicht hat. Und darin werden erstmal die Vorteile der Ausstellung von Bescheinigungen mit Bedingungen beschrieben, aber auch konkrete Beispiele für solche Bedingungen gegeben. Und was ich eigentlich positiv finde, ist halt, dass Team NB seiner Mitglieder ermutigt, kontinuierlich die Möglichkeit der Ausstellung von Bescheinigungen mit besonderen Bedingungen zu Bestimmungen oder Beschränkungen zu prüfen.
Ja, das ist ja gesetzlich vorgesehen und es wird faktisch, also ich habe es kaum erlebt, muss ich sagen, ne? Wir haben immer mal wieder versucht, für unsere Mandanten die benannten Stellen zu ermutigen, zu sagen, okay, wenn das die zwei hängenden Punkte sind, an denen das Zertifikat hängt, dann macht doch eine Bedingung draus, das sieht doch die MDR explizit vor. Das ist bisher extrem rigoros gehandhabt worden. Spannend ist wirklich ja im Summit, wir haben ja mit Herrn Renisch vom ZLG, das ist ja die Aufsichtsbehörde der deutschen benannten Stellen, mit Herrn Renisch genau über die Thematik gesprochen, nämlich gesagt, wie kann man die benannten Stellen ermutigen, sowas zu tun? Und Herr Renisch sagte, ja, das ist praktisch denkbar, aber ist natürlich auch manchmal ein Problem, weil dann muss ja in dem Zertifikat reingeschrieben werden oder in das Zertifikat reingeschrieben werden, was es für Bedingungen sind. Und er sagt, damit wird das Zertifikat möglicherweise ein bisschen länger und außereuropäische Märkte können dann mit dem Zertifikat erst gar nichts mehr anfangen, wenn da noch Bedingungen drinstehen. Wobei, müssen wir eigentlich auf den außereuropäischen Markt so gucken? Ist das so entscheidend? Also ich weiß nicht. Ich denke mal, gerade wenn wir uns die aktuelle Entwicklung angucken, sollten wir uns doch auf den europäischen Markt erstmal kaprizieren. Und wir in Europa wissen ja aufgrund der MDR, dass man bedingte Zertifikate machen kann. Und davon sollte man sicherlich Gebrauch machen. Und ich finde es gut, dass da zumindest mal Team MB, also das Team der Notified Bodies, hier in ihrer Pressemitteilung ihre Mitglieder ermutigt, das zu tun. Bin mal gespannt, was daraus wird.
Ich auch sehr. Und dann habe ich noch eine weitere Pressemitteilung von Team NB, diesmal zu den Ergebnissen der MDR-Schulung zur technischen Dokumentation. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Wir hatten auch bereits in diesem Podcast berichtet, es gibt eine MDCG-Leitlinie 2022-14, die betrifft den Übergang zur MDR und zu IVDR. Und in dieser Leitlinie werden die benannten Stellen ermutigt, so Schulung, Training für Hersteller, vor allem für KMUs zu entwickeln und vor allem in dem Bereich technischen Dokumentation, damit kleine, mittlere Unternehmen oder neue Firmen, die strengen Anforderungen der MDR an die TD besser verstehen können oder vielleicht überhaupt verstehen können.
Ja, das ist natürlich lustig. Ich hätte fast geneigt zu sagen, da macht man den Bock zum Gärtner. Also wenn die benannte Stelle hier den Hersteller schulen soll. Also erstmal darf die benannte Stelle ja gar nicht beraten. Das ist ja gesetzlich so vorgesehen. Sie ist ja quasi so eine hat eine Überwachungsfunktion. Das finde ich schon lustig, dass man da Schulungen macht. Und unsere Erfahrung zeigt eben auch, naja, also ob die Mitarbeiter bei den benannten Stellen auch immer alle so wissen, wie die gesetzlichen Anforderungen tatsächlich sein müssen oder ob eigentlich der Hersteller nicht viel besser weiß, wie er seine technische Dokumentation aufbaut. Ich meine, das ist sein Produkt. Also das ist auch wieder eine nette Geschichte. Aber gut, wenn denn dann Team MB meint, es kann Schulungen machen, kann ja nicht umsonst sein. Ja, umsonst ist es sowieso nicht, sondern wer weiß, wofür es nützlich ist.
Ja, und nach diese Schulungen, die schauen immer, die versuchen so die Ergebnisse, der Fortschritte der Hersteller zu präsentieren mit Daten und so. Und diese Ergebnisse wurden dann am 20. März, am Tag unseres Medizinprodukte-Summit, in einer Pressemitteilung vorgestellt.
Ja, also spannend dabei ist auch nochmal wieder Herrn Renisch zitierend von der ZRG aus dem Medizinprodukte-Summit letzten März, der dann sagte, naja, also es ist immer noch nicht in Stein gemeißelt. Ne? Es wechselt teilweise die Richtung und das ist eben auch für benannte Stellen teilweise schwer. Mal sollen sie das tun, mal sollen sie das nicht tun. Und das ist natürlich reflexartig für die Hersteller ein Riesenproblem. Was haben wir noch? Wir haben einen spannenden Artikel in der kommenden Ausgabe über Orphan Medical Devices. Das sind diese seltenen Medizinprodukte. Das ist so ein bisschen angelehnt an den Begriff, den man bei Orphan Drugs hat, also bei den Arzneimitteln. Und wir haben ja schon in unserem Podcast im letzten Jahr über das MDCG 2024-10, also über eine Guideline zu Orphan Medical Devices berichtet und in der neuen Ausgabe des MPJs wird unsere ehemalige Mitherausgeberin, die sich jetzt ein bisschen kürzer tritt und zurückgezogen hat, hat aber nochmal lieberweise einen sehr, sehr guten Artikel über dieses MDCG-Dokument und wie man die klinische Bewertung von Orphan Medical Devices überhaupt angehen kann. Die liebe Heike Wachenhausen hat das für uns verfasst. Und ja, bei diesen Orphan Medical Devices ist erstmal wichtig, dass dieses MDCG-Dokument überhaupt erstmal versucht, eine Definition zu geben, weil es gibt keine gesetzliche Definition. Nichtsdestotrotz ist die Erkenntnis gewachsen, wenn denn dann die MDR für alles und jeden klinische Daten haben will, das ist ja so die Dynamik, die dahinter steht, dann ist das eben für Produkte, deren Absatzmengen nicht in die Millionen gehen, oft schwierig, klinische Daten zu erzeugen. Und Orphan Medical Devices sind eben auch häufig zum Beispiel für Kinder. Da gibt es kaum klinische Daten und das ist ethisch auch alles immer nicht ganz so trivial. Was definiert das? Also es geht auf ein Medical Device, ist dann gegeben laut Definition aus dem NDCG, wenn das Produkt dazu bestimmt ist, Patienten bei der Behandlung, Diagnose, Vorbeugung einer Krankheit zu unterstützen, von der jährlich nicht mehr als 12.000 Personen in der EU betroffen sind. Das ist natürlich erstmal, wie kriege ich das raus? Das ist schon irgendwie nicht ganz trivial und es ist spannend, was die Heike da für Lösungsansätze bietet in ihrem Artikel. Zusätzlich muss dann noch Voraussetzung für Orphan Medical Devices und damit eine etwas vereinfachte klinische Bewertung muss es sein, dass es nicht genügend alternative Behandlungsdiagnose oder Vorbeugungsmöglichkeiten gibt und dass das Produkt quasi im Vergleich zu anderen verfügbaren Alternativen oder dem neuesten Stand der Technik halt eben einen erheblich höheren klinischen Nutzen zu erwarten hat. Naja, also du merkst schon, allein der Versuch, diese Produkte einzugrenzen, ist extrem schwierig und wir sind der Heike dankbar, dass sie da einen echt spannenden Artikel zu im MPJ verfasst hat. Vielleicht ist sie ja beim nächsten Summit dann mit einem Vortrag dabei.
Das wäre eine schöne Idee.
Ja.
Ein weiteres Thema, was aktuell in aller Munde ist, ist die elektronische Gebrauchsanweisung. Und zu diesem spannenden Thema haben wir einen sehr interessanten Beitrag von Frau Steckler und Herr Kempf der Cluster-Initiative Medical Mountains in unserem aktuellen Heft des Medizinprodukte-Journals. Und ich freue mich heute, Julia Steckler, Geschäftsführerin der Medical Mountains GmbH, begrüßen zu dürfen. Hallo Julia.
Hallo Marie.
Könntest du uns vielleicht kurz die aktuelle Rechtslage bezüglich der Nutzung von elektronischen Gebrauchsanweisungen schildern?
Ja, also die aktuelle Rechtslage, das ist die Durchführungsverordnung EU 2021-2226, die im Dezember 2021 tatsächlich auch erst veröffentlicht wurde mit einigen Verbesserungen. Und damals hatten alle gehofft, dass diese Verbesserungen weitreichender sind. Aber es ist eben dabei geblieben, dass elektronische Gebrauchsanweisungen eben nur für bestimmte, also eine Anzahl und eine bestimmte Auswahl von Medizinprodukten zugelassen ist. Naja, und Ziel sollte es doch sein, dass diese elektronischen Gebrauchsanweisungen zum Standard im professionellen Umfeld gemacht werden und dass gedruckte Papierversionen eben auch nur noch auf Nachfrage bereitgestellt werden. Da wollen wir hin.
Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Was sind eigentlich die konkreten Vorteile einer Gebrauchsanweisung in elektronischer Form für Hersteller, aber auch für Anwender? Ich glaube, unsere Zuhörer fragen sich sicherlich, geht es vor allem um Nachhaltigkeit und Kosteneinsparung oder gibt es auch sicherheitsrelevante Vorteile?
Also du hast recht, es gibt unglaublich viele Vorteile und Medical Mountains hat sich dem Thema schon sehr früh angenommen. Wir haben gemeinsam mit Spectaris auch sehr viele Umfragen gestartet, zum ersten auch unter Anwendern und dann im Nachgang auch unter Herstellern. Und es gibt für beide deutliche Vorteile. Und natürlich, das Thema Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema. Elektronische Gebrauchsanweisungen dienen dem Ressourcenschutz. Wir haben sehr viel weniger Papierverbrauch. Wir brauchen aber auch kleinere Verpackungen, sparen also auch an der Stelle an Ressourcen. Und die Kosten werden natürlich auch reduziert. Also es gibt reduzierte Druckkosten, es gibt weniger Logistikkosten. Und das Ganze ist sehr viel aktueller und sehr viel nutzerfreundlicher. Weil hier werden ja Informationen in Echtzeit transportiert. Und das Ganze ist mehrsprachig möglich, digital verfügbar, sorgt dafür, dass Anleitungen immer dort abrufbar sind, wo das Produkt auch gerade jetzt genutzt wird, ne? Und dazu hin ist es auch eine höhere Sicherheit, auch in Richtung des Patientenschutzes, dann eben weil diese EIFUs, diese elektronischen Gebrauchsanweisungen auch sofortige Echtzeitanpassungen erlauben, dann ermöglichen die natürlich auch sofortige Sicherheitskorrekturen, die in der elektronischen Form wirklich in wenigen Wochen umgesetzt werden können. Im Gegensatz dazu braucht es bei Papierversionen teilweise bis zu 6 Monaten, bis dann die aktuelle Version wieder an der richtigen Stelle ist. Also es geht wirklich auch um Sicherheit und um Patientenschutz, ne? Und die elektronischen Gebrauchsanweisungen dienen durchaus auch der Effizienz bei der Umsetzung der Medical Device Regulation. Denn die elektronischen Anleitungen erleichtern ja auch die Einhaltung der MDR. Hier haben wir es auch mit sicherheitsrelevanten Dokumenten wie PSUR oder SSCP zu tun, die regelmäßig aktualisiert werden müssen. Wenn man das jetzt auch noch auf Papierversionen eben wieder übertragen muss, dann verzögert das diesen ganzen Prozess erheblich. Also die elektronischen Anweisungen, die steigern die Effizienz bei der ganzen Umsetzung dieser Anforderungen. Also du siehst, es gibt unzählige Vorteile, ne? Also Videos können eingeplant werden. Die Anwender haben einfach einen ganz anderen Zugang und können wirklich viel besser sich auf die Informationen einstellen. Und man muss ja auch mal denken, wo liegen denn diese Papierversionen auch in den Krankenhäusern bei den professionellen Anwendern? Weil Medizinprodukte stehen nicht unbedingt immer nur an einem Ort, sondern die wechseln ja auch innerhalb der Klinik oft die Position, ne? Und das Papier wandert da ja nicht mit, sondern das liegt irgendwo in irgendeinem Ordner. Auch Einweisungsprozesse für neue Mitarbeiter und so weiter. Das ist einfach so viel einfacher, wenn das digital zur Verfügung steht, immer überall abrufbar ist. Und man eventuell auch dann in seiner Sprache sich das anschauen kann und dann Suchfunktionen hat. Also die Vorteile hören gar nicht auf. Ich glaube, da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen, welche Vorteile diese elektronischen Gebrauchsanweisungen wirklich liefern.
Ja, vielen Dank ja für diese Erläuterung zu den zahlreichen Vorteilen. Man merkt, die elektronische Gebrauchsanweisung ist eigentlich notwendig. Ja? Weißt du, ob es Signale von der Europäischen Kommission gibt, ob sich etwas auf europäischer Ebene etwas bewegt und wenn ja, in welche Richtung?
Ja, es bewegt sich tatsächlich etwas und da freuen wir uns unglaublich drüber. Man muss an der Stelle auch dazu sagen, als wir den Artikel geschrieben haben für das Medizinprodukte-Journal, da war dieser Entwurf, der jetzt endlich vorliegt zur Erweiterung der EIFU-Regelung, noch nicht da. Ne? Der kam jetzt und wir freuen uns alle drüber in der Branche, dass er da ist. Das heißt, aktuell prüft die Kommission tatsächlich die Erweiterung der EIFU-Regelung, damit alle Medizinprodukte für professionelle Anwender, also die sich an den professionellen Anwender richten, auch von der EIFU Gebrauch machen dürfen. Und wie gesagt, der Entwurf ist da. Es gab dann auch eine Konsultationsphase, die ist jetzt abgeschlossen. Ganz, ganz viele Leute haben ihre Eingaben gemacht und ich bin sehr positiv gestimmt, dass sich da relativ bald jetzt auch etwas ändern wird und wir endlich die elektronische Gebrauchsanweisung für alle Medizinprodukte haben. Für den professionellen Anwender.
Ja, genau. Ja, vielen Dank für diese Ausführungen, Julia. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, diese Konsultation, diesen Entwurf, was es gibt von der Europäischen Kommission, das richtet sich nur so in der Ausdehnung der elektronischen Gebrauchsanweisung für Medizinprodukte, die sich an professionelle Anwender richten. Ne? Aber genau, eigentlich richtig. Wäre das auch sinnvoll für alle Medizinprodukte, unabhängig jetzt vom Anwender? Wie siehst du das?
Das sehe ich genauso. Also wir freuen uns natürlich an der Stelle jetzt wirklich erstmal, dass wir diesen Weg jetzt schon mal gehen können, weil das einfach schon unglaublich viel Erleichterung schafft. Man muss dazu sagen, es gibt noch so ein paar Fallstricke in diesem Entwurf. Das kann man auch, wenn man sich die Konsultationsbeiträge anschaut, gleich erkennen, dass es da schon noch mal Feinschliff Bedarf an diesem Entwurf, weil zum Beispiel ja auch Bestandsprodukte da noch gar nicht drunter fallen. Da verstehen wir die Sinnhaftigkeit überhaupt nicht. Ne? Also warum sollen Bestandsprodukte jetzt nicht von diesem Fortschritt Gebrauch machen? Weil zum Beispiel Post-Market Surveillance machen sie ja auch schon nach MDR. Ne? Also Bestandsprodukte im Sinn von, die jetzt eben von den Übergangsfristen profitieren. Also es gibt immer noch so ein paar Dinge, an denen muss man arbeiten. Und du hast absolut recht, es gibt auch viele Medizinprodukte, die sich nicht an den professionellen Anwender richten, die vielleicht auch von Laien genutzt werden. Und das muss der folgerichtige nächste Schritt sein, zu prüfen, welche dieser Medizinprodukte sind das denn, wo das genauso viel Sinn macht? Und also ich bin der Überzeugung, auch ein Laiennutzer kann die Vorteile dieser digitalen Form für sich nutzen und wünscht die sicherlich auch. Und wenn dann die Möglichkeit bestünde, dass man das zum Beispiel auch noch in Papierform anfordern kann, ne? Oder kriegen kann, dann sehe ich da überhaupt gar kein Hindernis und hoffe, dass das dann der nächste folgerichtige Schritt ist.
Ja, das sehe ich genauso. Und das ist erstmal aber einen positiven Schritt der Europäischen Kommission in der richtigen Richtung. Und wir hoffen, wir bleiben positiv, wir hoffen, dass sich da noch weiter etwas bewegen wird und dass die Europäische Kommission vielleicht auch irgendwann hoffentlich zeitnah die Möglichkeit gibt, eine elektronische Gebrauchsanweisung für alle Medizinprodukte zu haben. Vielen, vielen Dank, liebe Julia, dass du an unserem Podcast teilgenommen hast und für die Zuhörer den Hinweis auf deinen sehr spannenden Beitrag in dem aktuellen MPJ-Heft. Da sind mehr Details zu dem Thema.
Ja, vielen Dank. Genau, da finden sich unglaublich viele Details und auch Zahlen, Daten, Fakten. Also sehr, sehr gerne lesen. Wer noch nicht überzeugt ist von der elektronischen Gebrauchsanweisung, ist das hoffentlich spätestens danach.
Worüber wir auch dringend sprechen müssen, Marie, ist die Betreiberverordnung, ne?
Ja, und das ist jetzt so auch komisch vielleicht für unsere Zuhörer auch zu verstehen, weil am gleichen Tag wurde erstmal eine Verordnung zur Neufassung der Medizinproduktebetreiberverordnung und zur Änderung der Medizinprodukteabgabeverordnung, aber auch gleichzeitig die erste Verordnung zur Änderung der Medizinproduktebetreiberverordnung im Bundesgesetzblatt verkündet. Und die traten beide am selben Tag, am 20. Februar dieses Jahres, in Kraft. Vielleicht könntest du auf die wesentlichen Änderungen oder so hinweisen, Volker.
Gerne, gerne. Also erstmal zu diesem gesetzgeberischen Kuriosum, was du tatsächlich sagst, wo man sagt, warum ist das so? Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass quasi das Gesetzgebungsverfahren von solchen Rechtsverordnungen mit der Zustimmung des Bundesrates formalisiert ist und man quasi im Verfahren mit dem Bundesrat doch Uneinigkeit über ein Kernthema hatte. Und das Kernthema, was auch dann der neuen Betreiberverordnung zugrunde liegt, ist die Frage, was machen wir eigentlich mit dieser Wiederaufbereitung von Einmalprodukten? Das ist ja ein Thema, was über Artikel 17 MDR ein Riesenproblem gewesen ist, auf europäischer Ebene da einen Konsens zu finden. Man hat faktisch keinen Konsens gefunden, sondern die MDR sagt ja, ist grundsätzlich verboten, man ist Hersteller, wenn man das macht, außer es ist national zugelassen. Und über diese nationale Zulassung, die in der Betreiberverordnung geregelt ist und war, hat man sich dann doch auf Landesebene mit den Bundesländern, dem Bundesrat und auf Bundesebene mit dem Bundesgesundheitsministerium so ein bisschen gestritten, was denn nun der richtige Weg wäre. Muss man es verbieten, muss man es nicht verbieten? Und da hat es dann dazu geführt, dass die erste Version halt eben durch den Bundesrat durch war. Und man sich im Nachhinein geeinigt hat, dann das doch nochmal zu korrigieren. Deswegen kommt diese kuriose Situation. Wir haben eine neue und kriegen direkt eine Änderung der neuen. Aber das hat wirklich was mit der Frage zu tun, dass man im Nachhinein nochmal ein bisschen was eingeschliffen hat. Was auch ganz spannend in der neuen Betreiberverordnung ist, ein Punkt, die Software. Software war in der Betreiberverordnung bisher noch gar nicht so berücksichtigt worden. Jetzt gibt es für Software, und das kommt ja im klinischen Alltag wirklich sehr, sehr häufig vor, für Software eigenständige Regelungen. Und zwar, es gibt mittlerweile für besondere Software eine spezifische Verpflichtung, die der sicherheitstechnischen Kontrolle nachempfunden worden ist. Das Ganze heißt dann nicht sicherheitstechnische Kontrolle, sondern eine angemessene IT-Sicherheitsüberprüfung in § 17. Das ist sicherlich was sich Anwender und Betreiber mal genauer angucken sollten. Aber auch Hersteller von Medizinprodukten über diese Software, denn da gibt es auch mittelbar die Verpflichtungen für die Hersteller. Wie soll denn so eine Sicherheitsüberprüfung gemacht werden? Was gibt es da für Intervalle für entsprechende Vorgaben als Teil der Instandhaltung von Produkten? Und einen Punkt, den ich vielleicht auch noch herausheben möchte, nicht nur, dass man statt das Betreiben bzw. den Anwender des Medizinproduktes jetzt nicht mehr Anwender nennt, sondern Benutzer. Das ist so eine sprachliche Geschichte, die wahrscheinlich aus dem deutschen Text in der MDR kommt. Finde ich jetzt nicht so gelungen, aber das hat man halt eben jetzt so eingefügt. Hat man in der spezifischen Situation der Sozialversicherung, nämlich wenn Hilfsmittel von Krankenkassen Patienten gestellt werden, da hat man jetzt nochmal wieder Regelungen in die Betreiberverordnung aufgenommen, den Krankenkassen formal gesehen, die Dokumentation, zum Beispiel über die Einweisung in die korrekte Handhabung, doch etwas zu erleichtern, weil man gesehen hat, das ist für die Krankenkasse, die dann doch patientenfern ist, eine schwierige Situation. Also da hat es einige Anpassungen gegeben, die tatsächlich zugunsten der fiktiven Betreiber, will ich sie mal nennen, der Krankenkassen geregelt worden sind, wenn sie denn dann Hilfsmittel an ihre Versicherten abgeben. Das ist so der Kern dessen, was die Betreiberverordnung eigentlich so hat und neu bringt.
Ja, vielen Dank für diese Erläuterungen und mehr Details finden zu der Medizinprodukte-Betreiberverordnung und Abgabeverordnung finden unsere Leser in dem sehr spannenden Beitrag von Frau Kneuper, stellvertretende Referatsleiterin beim Referat 123 Medizinprodukterecht beim BMG und ihrem Kollegen Herrn Hiester.
Ja, der erscheint im MPJ, im jetzt kommenden, was in wenigen Tagen auf dem Tisch liegen wird. Ja, vielleicht dann, jetzt gucke ich auf die Uhr, wir sind schon wieder verdammt sportlich unterwegs, gucke ich schnell auf die Uhr. Also, was haben wir noch? Was möchte ich auf jeden Fall noch sagen? Ja, es gibt spannende Urteile, die wir im neuen MPJ auch haben. Zum Beispiel das lang erwartete Urteil des EuGH zu der Frage, was ist mit stofflichen Medizinprodukten, mit Demanose? Demanose, eine Substanz, die in der Blase zur Vermeidung von entsprechenden bakteriellen Angriffen auf die Blasen Schleimhaut wirken soll, wird von den Herstellern klassisch als nicht pharmakologisch beschriebener Vorgang, weil einfach nur eine Blockade entsteht. Der EuGH ist seiner Rechtsprechung doch treu geblieben, muss man dann sagen, und hat dann jetzt Anfang diesen Jahres entschieden, dass auch eine Substanz wie Demanose, die jetzt nicht unbedingt an die Schleimhaut anbindet, trotzdem irgendwie pharmakologisch wirken soll, sodass das Produkt dann am Ende ein Arzneimittel wird. Also wir entfernen uns mit dieser Rechtsprechung immer mehr von den stofflichen Medizinprodukten. Das muss man ganz klar so festhalten. Dieses Paradigma, was der EuGH schon vor wenigen Jahren mal entschieden hat beim Nasenspray, dass es gesagt hat, naja, also die Arzneimittelsicherheit scheint mir doch mehr gewährleistet zu sein als die Medizinprodukte-Sicherheit. Das klingt auch immer wieder hier durch. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist leider so ein bisschen aus meiner Perspektive eine unangenehme Situation, die immer wieder beim EuGH zu hören ist.
Sehe ich leider auch so wie du. Das ist schade, weil man merkt bei stofflichen Medizinprodukten, dass immer mehr das Risiko einer Arzneimitteleinstufung, ne, ja, auf den Produkten zukommt.
Ja, und wenn man denn dann mal Mandanten hat, die beides im Portfolio haben, die wundern sich über die Komplexität der Zertifizierung und sagen, da war das Arzneimittel aber einfacher zuzulassen. Und das hat witzigerweise auch Herr Schulte auf dem Summit, muss ich doch nochmal darauf zurückkommen, auf dem Summit auch nochmal gesagt, er sagt, ja, die Problematik ist einfach, dass eben einem Zertifikat nicht diese Tatbestandswirkung der Zulässigkeit beikommt, wie es einer behördlichen Zulassung beim Arzneimittelrecht. Und das kriegt man den Richtern leider auf europäischer Ebene, national natürlich auch, noch nicht so richtig klar. Was will ich noch ein ganz kurz? Ich möchte noch auf das OLG Köln hinweisen, aber dann bin ich auch schon sofort am Ende. OLG Köln hat im August letzten Jahres ein sehr, sehr spannendes Urteil zu Händlerpflichten aus Artikel 14 MDR gesagt. Da gibt es ja auch beim EuGH eine Vorlagefrage über die Fragestellung, wie weit gehen denn diese Händlerpflichten in Artikel 14? Das OLG Köln hat gesagt, wir grenzen uns hier ab und gehen zumindest mal so weit, dass Händler nicht die klinische Bewertung des Herstellers zu prüfen brauchen und nicht sich in die klinische Bewertung des Herstellers reinzuhängen brauchen, um entscheiden zu können, ist das denn jetzt valide, was der Hersteller da gemacht hat? Sind die klinischen Daten wirklich valide? Reichen die aus für die Zweckbestimmung, ja oder nein? Das finde ich schon eine ganz erfreuliche Wendung der Rechtsprechung, denn im Wettbewerbsrecht haben wir leider immer wieder die Situation, dass Medizinprodukten eine Wirksamkeit, ein Wirksamkeitszugeständnis allein über die Zweckbestimmung und das Zertifikat abgesprochen wird. Also eine spannende Entscheidung. Es bleibt spannend, muss man sagen, am Ende, finde ich zumindest.
Und positiv auch diesmal.
Und positiv. Das stimmt. Ne? Bei einem fraglichen EuGH-Urteil bleibt es positiv. Wir bleiben überhaupt positiv, denn der Sommer kommt. Wir freuen uns schon drauf. Letzte Neuigkeit ganz zum Schluss. Das MPJ erscheint, wie Sie es jetzt vielleicht merken, 6-mal im Jahr seit 2025. Deswegen haben Sie schon als Abonnent in dieser Woche das Heft auf dem Tisch und in 2 Monaten schon das nächste. Und was heißt das für uns zwei?
Wir hören uns auch regelmäßiger.
Genau. Wir werden natürlich auch 6-mal versuchen, den Podcast zur Avisierung zu bringen. Das heißt also, keine Sorge, wir hören uns also spätestens in 2 Monaten.
Ja, viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe.
Und wir freuen uns fürs Zuhören. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.